Ich finde überhaupt dieses Sprechen über Gefühle extrem schwierig. Also auch es gibt so diese Empathieforderungen und so, wo ich so denke, was hilft mir denn Empathie? Ich möchte Vernunft. Ja, ich möchte, dass ihr einfach irgendwie aufhört, den Blödsinn nachzuquatschen, den, also sozusagen die Hamas-Propaganda oder, also das, man, es ist ja auch nachweisbar, wo das herkommt.
Es ist Donnerstag. Es ist wieder eine neue Folge da des Alles muss raus Podcasts. Und weil wir uns entschieden haben, in den nächsten Wochen und Monaten hier ganz zarte Änderungen durchzuführen. Und eine dieser Änderungen ist, wir wollen zeitlosere Themen besprechen, die aber doch einen aktuellen Bezug haben. Und ich habe heute über Antisemitismus gesprochen, etwas, das tatsächlich zeitlos ist. Antisemitismus begleitet uns nicht erst seit den letzten Jahren, sondern seit eigentlich Jahrhunderten in Europa. Und meine heutige Gästin Lea Streisand spricht mit mir darüber, was es heißt, im 21. Jahrhundert, im Mai 2026 jüdisch zu sein. Wir reden darüber, warum sich die Synagoge als Safe Space entwickelt hat, was es bedeutet, auf Partys immer wieder dieselben Fragen beantworten zu müssen und wie man damit umgeht, dass man seinen Kindern sagt, ey, sag in der Schule, dass du jüdischen Glaubens bist. Ich möchte nicht, dass du das verheimlichst. Und warum es so wichtig ist, eine religiöse Gemeinschaft zu finden. All diese Dinge haben wir besprochen und zwar furchtfrei. Und das fand ich besonders schön. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich dieses Gespräch euch sehr empfehlen. Und dieses Gespräch beginnt nach einer kleinen Patreon-Werbung, die jetzt kommt. Warum Patreon? Echt, wirklich die aller zu beantworten. Also wirklich, diese Frage ist so einfach zu beantworten. Nämlich, ihr macht diesen Podcast möglich. Was bekommt ihr dafür? Ich glaube, ihr könnt es kaum noch hören, weil ich es jede Woche ja wiederhole. Aber ich will es einfach nochmal gesagt haben. Ihr bekommt wirklich tadellose, faktgescheckte Gespräche mit Martin Lautwein unter anderem über das, was in der Welt passiert. Ihr bekommt Diskussionen über Literatur und Bücher. Ihr bekommt meinen Vater, der euch die Welt erklärt. Ich meine, was machen Boomer am liebsten? Jungen Leuten die Welt erklären. Aber mein Vater schafft es, dass es nicht nervt. All das für 3, 5 oder 9 Euro. Mein Vater kriegt da im Übrigen nur für 9 Euro. Also entscheidet euch schnell. Das alles macht Patreon euch möglich. Das macht uns möglich, dass wir unabhängigen Journalismus machen. Und dafür sage ich an dieser Stelle Danke. Und ich möchte noch eine zweite Werbung an dieser Stelle machen, und zwar für Lea Streisands Auftritt im Pfefferberg. Am 1.6. präsentiert sie dort zum wiederholten Male, weiß ich gar nicht, sie präsentiert dort auf jeden Fall ihr Buch über das Berlinerische. Und es gibt wohl kaum jemand, der schöner Ostberliner hat als Lea Streisand. Also kann ich jedem und jeder Person empfehlen, dort einfach hinzugehen, sich voll Berlinern zu lassen. Macht das bitte. 1.6. Pfefferberg. Wir sprechen heute beide über ein Thema, das eigentlich nicht schwer zu besprechen sein sollte. Eigentlich ein Thema, über das man reden kann, diskutieren kann.
Worüber reden wir denn?
Ich wollte mit dir über das Jüdischsein und Antisemitismus sprechen.
Ja, das ist so ein ganz einfaches Thema. Überhaupt kein Problem.
Das Krasse ist, auf dem Weg hierher, ich bin zu spät zu diesem Interview gekommen, habe ich darüber nachgedacht, was wird meine Einstiegsfrage? Und dann habe ich überlegt, warum ist es denn überhaupt so schwer, über dieses Thema zu reden? Was ist in den letzten Jahren passiert? Und war es vielleicht immer schon schwer? Und deswegen bin ich so geschwommen in dieser Frage. Deswegen wähle ich eine einfache Einstiegsfrage. Und die ist, hast du das Gefühl, dass du im 21. Jahrhundert, im Jahr 2026, im Mai, jüdischer bist, als du es möglicherweise in den Jahren davor warst?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ganz konkret bin ich tatsächlich im Giur gerade drin, also in diesem Übertretungsprozess, weil ich bin ja nach der Halacha, nach dem jüdischen Gesetz, keine Jüdin. Mhm. Und habe auch ewig, oder was heißt ewig, habe lange gehadert, irgendwie ist doch Blödsinn, ja, also so, man wird doch nicht jüdisch, was soll der Quatsch, also Religion im 21. Jahrhundert ist doch eh überflüssig, aber ich habe einfach, naja, durch den 7. Oktober 23 mich so Also da ist einfach die Welt um mich rum zu Scherben zerfallen, kann man sagen. Und man hat mir so wirklich den Boden unter den Füßen einfach mal weggezogen. Und so ein paar Sicherheiten, die ich hatte, so funktioniert die Welt. Und so, das sind auf jeden Fall feststehende Sicherheiten um mich rum in meinem Alltag, in dem Leben, in dem ich mich bewege. Die wurden einfach mal weggeschaufelt durch diesen Überfall der Hamas auf Israel und vor allen Dingen durch die Reaktion danach.
Ich stelle dir mal ganz viele Fragen heute aus der maximalen Ahnungslosigkeit
unbedingt
heraus. Weil ich befürchte oder ich denke, dass viele Menschen wenig wissen über das Jüdischsein, was jüdisch in Deutschland sein bedeutet. Man kennt es aus der Schule, man kennt diese gelernte, ich betone das, gelernte Betroffenheit an den Feiertagen oder an den Gedenktagen. Aber was das eigentlich bedeutet, weiß man nicht. Deswegen wirklich maximale Ahnungslosigkeit. Wenn du sagst, dass du jetzt zum Judentum übertrittst, warum bist du keine richtige Jüdin? Was heißt das?
Weil, also ich komme aus einer jüdischen Familie, ich habe einen total jüdischen Namen. Also Streisand ist ein jüdischer Name, ist klar. Und auch Lea ist ein jüdischer Vorname noch dazu. Aber also nach der Halacha ist man nur jüdisch, wenn man eine jüdische Mutter hat. Und in meiner Familie war mein Urgroßvater der letzte Jude, der eine jüdische Mutter hatte. Und mein Urgroßvater hat eine Christin geheiratet und hat mit ihr Kinder gekriegt. Die waren trotzdem alle von der Judenverfolgung betroffen. Also alle Geschwister meines Urgroßvaters sind ermordet worden von den Nazis. Und das ist der springende Punkt. Irgendwie, mein Urgroßvater hieß Hugo. Ne? Und seine Schwestern hießen Bianca und Margarete. Und es gab noch einen Willi, glaube ich. Also sozusagen, das waren Deutsche. Das waren überzeugte Deutsche. Die waren die kamen aus Posen, glaube ich, also heutiges Polen, und haben sich als deutsch gefühlt. Die waren alle Buchhändler, Bibliothekare, die haben Zeitung gemacht und so. Die haben, was ich auch erstmal verstehen musste, durch die Reichsgründung 1871 wurden die plötzlich zu deutschen Bürgern, was sie vorher nicht waren. Also vorher waren Juden sozusagen vor dem Gesetz diskriminiert. Und mit dieser Reichsgründung wurden Juden zu Bürgern gemacht. Also in dieser ganzen europäischen Nationalstaaten Bewegung kam es halt zu dieser jüdischen Emanzipation, dass die Juden eben Bürger wie alle anderen plötzlich waren. Vorher waren die immer ausgegrenzt, konnten ganz viele Berufe nicht machen und nicht Richter werden, in bestimmte Ämter nicht kommen und so weiter und so fort. Plötzlich ging das alles. Und dann entwickelte sich natürlich sofort der Antisemitismus, der dann gesagt hat, die sind aber eine andere Rasse und die sind per se schlecht. Also da wurde einfach ein anderes Konzept von Ausgrenzung entworfen, um die weiter draußen zu halten. Und was ich erstmal lernen musste, ist dieses ganze Konglomerat von, warum sind die hier geblieben? Wie standen die denn zu Deutschland und zur DDR? Und warum ist das alles passiert? Und warum wollten die keine Juden sein? Mein Urgroßvater hat immer von sich selber gesagt, ich bin kein Jude.
Das wollte ich gerade fragen. Er hat es abgelegt.
Ja, also er hat selber tatsächlich auch im Zuge der Judenverfolgung hat er seinen Austritt aus der jüdischen Gemeinde bescheinigen lassen. Was auch so ein bisschen, also was vor dem jüdischen Gesetz nichts wert ist im Grunde, weil das zählt im Grunde nicht. Aber er hat sozusagen versucht, sich und seine Familie zu beschützen, indem er den Nazis so ein Schriebs vorgelegt hat. Und da steht drauf irgendwie, Hugo Streisand ist kein Mitglied der jüdischen Gemeinde Berlin mehr. Und es hat ihn tatsächlich gerettet. Er hat im Verborgenen, im Versteck so oder im Halbverborgenen, hat das immer gesagt, überlebt die Nazi-Zeit. Und hatte ein Antiquariat, was gut läuft. Es wurde natürlich enteignet und in der Pogromnacht zerstört und so weiter. Der hat dann noch bis 55 gelebt, dann ist er gestorben. Und seine Kinder sind in den Osten gegangen. Die haben die DDR sozusagen mit aufgebaut. Ja. Die haben sich also dem Kommunismus zugewandt. Und mein Großvater war ein ganz wichtiger Historiker in der DDR. Und der war dann an der Humboldt-Uni Geschichtsprofessor. Und dieses, also meine Großtante, die Schwester meines Großvaters, die war zum Beispiel, die hat sich als Christin gesehen, oder die war Christin. Mhm. Und dann ist ja schon die Definition, hey, was bist du jetzt und warum und wieso bin ich jetzt jüdisch? Das ist tatsächlich für mich so eine Frage, da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Der Punkt war aber, dass ich dieses Einverständnis, wir gründen die DDR auf der Überzeugung, dass wir einen antifaschistischen Staat brauchen, um damit sowas wie Auschwitz und die ganzen Lager und dieses ganze Grauen nicht wieder vorkommt und dass dadurch automatisch Juden geschützt werden. Und dass wir aktiv daran mitarbeiten. Und ich war davon ausgegangen, dass das ein Konsens ist. Und dann kommt der 7. Oktober und dann gibt's diese Sprechchöre Free Palestine from German Guild. Und ich habe nur so, was? Mhm. Ne? Hä? Also ich habe es wirklich nicht, bin wirklich so richtig aus allen Wolken gefallen. Und dann bin ich einfach nur im Zuge meiner Hilflosigkeit, dass sozusagen jeder, dem du erklärst, irgendwie ich fühle mich angegriffen davon. Also, und ich finde es total, wieso werden denn jetzt hier plötzlich Juden verfolgt? Wieso werden denn jetzt hier Hakenkreuze? Also da kommen in mir einfach ganz klassisch die transgenerationellen Ängste wieder hoch. Mhm. Das kenne ich schon aus Erzählungen. Wie soll ich mich denn davor schützen? Und dann kam halt irgendwie der Vorschlag, naja, dann geh in die Synagoge.
Und gab es das vorher, gab es häufiger schon Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich könnte jetzt schon mal in die Synagoge gehen, oder war wirklich der 7. Oktober der Auslöser und nicht das Fehlende in deinem Leben jetzt zu sagen, okay, das ist der Moment, dass ich gehe, oder sondern war der 7. Oktober eher so, nee, das ist jetzt so der Moment, wo ich mich meiner jüdischen Identität stelle?
Ja, genau so. So kann man es durchaus formulieren, weil vorher, also wir sind Berliner, ne? Und ich sage immer, unser Verhältnis zum Allmächtigen ist mehr so wie das der Fahrgäste zum Busfahrer. So, man lässt den Mann seine Arbeit machen und geht sich nicht auf den Sack. Also so, ist so, ich bin ja nun nicht irgendwie tiefgläubig oder irgendwas. Also dazu sind wir in Berlin einfach schon historisch viel zu sehr auf dem Boden. Sondern es geht tatsächlich um so ein Verlorensein und so mein Verhältnis zur Religion, also in dieser Merkwürdigkeit christlich-jüdischen Familie, also es wurde zum Beispiel von meiner Urgroßmutter, es wurden Barches gebacken, also der Hefezopf, aber es wurde natürlich Weihnachten gefeiert und auch mal ganz wichtig mit den Kerzen, weil Weihnachten halt einfach die deutsche Tradition ist, nicht weil es christlich ist, sondern weil es der Tannenbaum ist eine deutsche Tradition, ne? Das haben die Deutschen erfunden. Und dann kann man sagen, Theodor Herzl hat da auch einen Tannenbaum. Also so, das sind alles so bürgerliche Insignien. Und meine, also Familie Streisand.
Also Theodor Herzl, für Kontext, das ist sozusagen der die Idee mit Israel, genau, und wir gehen dahin. Und genau.
Wir gründen den jüdischen Staat, hatte, genau. Und das sind alles bürgerliche Insignien. Das sind also sozusagen dieses Weihnachtsfest, wie wir es kennen, ist der Initiationsritus, der jährliche des Bürgertums. Wir treffen uns einmal im Jahr und zeigen uns gegenseitig, wie reich wir sind und dass wir als Familie noch existieren und dass wir zusammenkommen unter diesen Symbolen sozusagen deutscher Bürgerlichkeit. Ja. So. Das wurde gemacht in Familie Streisand und gleichzeitig irgendwie wurde auch immer sozusagen mit diesem jüdischen Erbe irgendwie, na, wir sind halt so und irgendwie so merkwürdig und ja, aber Religion, na ja, und Israel, na ja. Und trotzdem war aber, also jede Form von Antisemitismus natürlich ein totales No-Go. Und schon das alleine ist ja so ein Konsens, der mit dem 7. Oktober einfach flöten gegangen ist.
Hast du das Gefühl, dass dieser Antisemitismus ab dem 7. Oktober, dass der so hervorgetreten ist, oder ist der neu entstanden?
Der ist hervorgetreten.
Also der war da.
Der war da. Der war da.
Wie hat man den gespürt? Wie hast du den gespürt vor dem 7. Oktober?
Na, ich war auch eine von den naiven Personen, die das beiseite geschoben haben. Also es ist ja schon während der Pandemie kamen ja diese Spinner, die sich diese gelben Sterne auf den Revier mit ungeimpft. Und dann dachte ich nur so, oh Gott, ist das geschmacklos. Mhm. Aber da dachte ich wirklich, das ist einfach nur Provokation. Ne? Und das habe ich nicht ernst genommen. Genauso wie ich die Schimpfworte auf Schulhöfen, irgendwie du Jude, wo ich so, was waren ditte? Also dazu, ich bin ja auch noch behindert. Ne? Ich bin es gewohnt, dass sozusagen Begriffe, mit denen ich meine Identität beschreibe, irgendwie als Schimpfworte benutzt werden. Und dann dachte so, oh krass, Jude, okay. Aber dass da wirklich eine Überzeugung dahinter steht, das habe ich verdrängt, das habe ich nicht für voll genommen. Ich dachte wirklich, das sind so ein paar irre Nazis. Weil ich die Idee auch einfach so dumm finde, die Juden für das Böse in der Welt verantwortlich zu machen. Das ist ja auch einfach hirnrissig. Und ich habe das immer sozusagen von mir und die Schmierereien auf irgendwelchen Grabsteinen und der Angriff auf Synagogen und das waren dann so, ich habe dieses Narrativ der Einzeltäter, ne? Dachte ich auch so, oh ja, krass. Aber ich wollte halt auch nicht in so eine Angst hineingeraten, wie eben meine Mutter, meine Großeltern sozusagen sich immer aufgehalten haben. Und meine Mutter hatte mir, als ich ein Kind war, vom Holocaust erzählt. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, als sie eingeschult wurde, am Tag der Einschulung hat sie sich umgeguckt unter ihren Mitschülern und hat gedacht, wenn deren Eltern gewonnen hätten, wäre ich jetzt nicht hier. Mhm. Und das ist ja schon so ein Bewusstsein von, ungefährer Bedrohung, so in der man sich halt so aufhält.
Wie sahen eure Armutstische eigentlich aus, wenn man so...
Stinknormal.
Aber wenn man so als Kind so einen Gedanken hat, wenn deren Eltern gewonnen hätten, wäre ich nicht hier.
Ja.
Das macht doch als Mutter, die dann mit ihren Kindern, also mit dir, spricht, das macht doch was, wenn du sagst, unsere Existenz, der Grund, warum wir hier sind, ist das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Das ist sozusagen der Verdienst der Sowjetarmee und der Amerikaner von der einen Seite.
Ja.
So, also wie redet man da miteinander innerhalb der Familie? Und wie hat deine Mutter eigentlich reagiert, als du gesagt hast, Mutter, ich gehe jetzt in die Synagoge?
Fand sie super. Und der Witz ist, dass ich ja, als ich da dann das erste Mal mich reingetraut habe, weil irgendwie Religion ist ja schon auch immer sowas ganz Intimes und das ist irgendwie sowas, also... Doch, intim ist das richtige Wort. Also Religion, da hatte ich auch immer, das ist ja sowas, das macht man zu Hause unter der Bettdecke. Ist ein bisschen peinlich. Mhm. Ne? Und,
besonders als Berlinerin oder als Berliner.
Ja, ich entschuldige mal. Und meine Mutter fand es super. Und das Lustige ist ja, als ich dann da angefangen habe hinzugehen, im Dezember 23, so, habe ich dann das zweite Mal da gesessen. Und dann läuft in der schönen Synagoge in der Riekestraße, die größte in Deutschland, wunderschöner Bau. Und dann läuft vor Beginn des Gottesdienstes, Freitagabend, der Schamis, der Diener, der Synagogendiener durch die Reihen und bei den Frauen und fragt, sind sie jüdisch? Weil eine Frau soll die Kerzen anzünden, die Schabbatkerzen, die beiden Kerzen und das Eingangsgebet sprechen. So beginnt der Abend. Gottesdienst am Freitagabend. So. Mhm. Und dann lief der sozusagen die Reihen ab und hat die Frau so, sind Sie jüdisch? Sind Sie jüdisch? Und dann kam er zu mir und sagt, ah, das ist ja die Frau Streisand. Und dann sagt, ja, aber ich habe gar keine Ahnung von irgendwas. Und dann so antwortet er, na, das wundert mich nicht bei der Familie. Und ich so, was? Und dann kam aber raus, nee, der hat mit meiner Mutter zusammen studiert. Und meine Mutter ist auch schon in 70ern in die Synagoge gegangen. Also das sozusagen für meine Mutter war das viel selbstverständlicher als für mich,
dass versteht sich deine Mutter als jüdisch?
Nee, also sie sagt von sich selber, nee, auch nicht wirklich.
Warum geht man dann in die Synagoge? Weil ich bin zum Beispiel, also in meiner Familie, auch Berliner, 5 Generationen zurück, niemand Protestant seit 1850 oder okay. So. Für mich ist der Gang in eine Kirche, also so, kennst du das manchmal, wenn man in der Kaufhalle hinter den Pfandautomat guckt und diese Welt, die in dieser Kaufhalle, wo die Produkte so ordentlich sortiert sind, und dann siehst du plötzlich diese Pfandautomaten und es riecht nach Flasche. Das ist so ganz anders. Mhm. Und so fühlt sich das an, wenn ich in eine protestantische Kirche gehe. Was ist das denn für eine Welt?
Schon in einer protestantischen Kirche, deshalb ich in einer katholischen Kirche. Da dachte ich so, krass, ja. Weil da ist ja erstmal Theater. Also ich komme ja auch aus so einer Theaterfamilie, ne? Und dann irgendwie war ich mal ein paar Monate in Baden-Württemberg für so ein Stipendium und dann wirst du natürlich auch, ja, und komm doch mal in den Gottesdienst. Und dann sitzt man da und dann mit dem Aufstehen hinsetzen und dann Dankeschön und so dit machen. Und dann denkst du, wird auch nicht langweilig, ne? Schläft man auch nicht ein, weil ist ja immer was zu tun und so. So viel spannender als bei den Protestanten. Und ich hatte, aber so für mich war es auch nicht so besonders, weil ich hatte tatsächlich auch so eine Sehnsucht nach Religion. Als Kind schon. Also
das
ich
ist
bin,
die Frage, genau. Warum geht man da überhaupt rein? So, wenn man die, ich
weil
diese
ich auch
Sehnsucht
einen Gott
nicht.
Haben wollte. Ich hatte eine Freundin in der 4. Klasse, kam ein neues Kind in meine Klasse, die war Polin und die war katholisch. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da habe gesagt, ich will auch einen Gott haben. Und dann, und dann sagte meine Mutter, okay, gut, dann probieren wir das hier mal aus. Und mein Stiefpapa ist auch Pfarrerssohn. Also das war nicht so weit weg. Irgendwie okay. So die Protestanten, die sind alle so ein bisschen komisch und ein bisschen verklemmt, aber jetzt nicht irgendwie weiter krass oder so.
Und war das Religiöse, die Sehnsucht nach einem Gott, schon im Dezember 23 da oder entstand das erst seitdem innerhalb der zwei? Für mich ist das Bizarrste.
Die Sehnsucht nach einem Gott, das würde ich so nicht
sagen.
Nach einem Busfahrer, nee, auch nicht. Der ist ja da, der interessiert sich ja einfach nicht für mich. Nee, die ist die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft. Es ist die Sehnsucht nach Leuten, die wissen, wie es mir geht und bei denen ich nicht, also du erinnerst dich an dieses Corona-Gefühl, wenn man sich auf dem Spielplatz mit anderen Eltern getroffen hat, dann immer so diese Gretchenfrage, wie hältst du es denn mit der Impfung? Ja, also so muss ich mein Kind da jetzt wieder wegziehen und hat der eine Maske auf oder nicht? Und nach dem 7. Oktober war es für mich wieder dasselbe mit sozusagen, was kommt denn jetzt? Also dass ich sozusagen immer auf so eine Hab-Acht-Stellung kommt jetzt ein blöder Spruch.
Und du musst dich, wenn du in der Synagoge bist, nicht rechtfertigen. Du bist einfach da.
Ich bin einfach da, ich muss mich nicht rechtfertigen. Und,
musstest du dich rechtfertigen? Gab es Momente in dieser Welt außerhalb der Synagoge?
Klar.
Was wird da von dir erwartet?
Na, also es wird erwartet, dass man Israel scheiße findet, ganz klar. Also dass man sozusagen, wenn man sagt, dass dass irgendwie, boah krass, 7. Oktober, irgendwie was da passiert, so, ich dachte ja, das wäre nicht möglich, dass man dann aber bitte sofort sagt, ja, aber Israel ist ja auch schlimm, ne?
Ja.
Und dass man dann sofort die irgendwie mindestens Netanyahu verurteilt und die Siedlungspolitik und so weiter, wo du denkst, davon rede ich aber gar nicht. Ich rede von Freudenfesten auf der Sonnenallee und ich rede von irgendwelchen Studierenden in der UdK, die Hamas-Propaganda an ihre Wände hängen und so. Völlig normal. Ne? Ich rede von einer Normalisierung von Narrativen, die ich wirklich dachte, das hätten wir hinter uns. So, und ich gehe in die Synagoge, ich bin auch so ein sehr aufgeregter Mensch und ein sehr verkopfter Mensch und irgendwie dann immer so Freundinnen, die sagen, ja Lea, du müsstest mal irgendwie Yoga machen, meditieren oder so. Nee, also Entschuldigung, ist mir zu albern, ja. Also jeder, der mir irgendwie mit Selfcare, tralala,
wenn es den Leuten hilft, dir hilft es nicht, sollen sie machen.
Aber, ja. Ne, aber sozusagen dieses so, und da gibt es aber einfach so eine Liturgie, so ein Ritual von, es hat einfach wie jedes Ritual was sehr Beruhigendes. Wenn man, egal was passiert ist, trotzdem jeden Freitag und Samstag wieder dahin gehen kann und das ist trotzdem wieder dasselbe Ritual und es wird ja immer irgendwie die Textstellen immer im Rhythmus gelesen und darauf kann man sich verlassen. Und denn das ist, hat schon auch so ein Aufräumeffekt, ja. Ne? Und dass man mal kurz irgendwie auf den Gedanken kommt, ja, ist alles furchtbar, aber wir sind ja noch da.
Ist die jüdische Gemeinde toleranter geworden nach dem 7. Oktober, was die Aufnahme von Mitgliedern betrifft, die nicht sozusagen eine jüdische Mutter haben? Ich kann mich erinnern, dass vor Jahren, als Mirna Funk, eine Schriftstellerin, auch Ostberlinerin, in der jüdischen Gemeinde zu Berlin, wie sagt man, Mitglied wurde, dass es da so Proteste gab, dass es dann so, nein, dass sie ist ja gar keine richtige Jüdin, weil ihre Mutter ist ja keine, sie ist ein sogenannter Vaterjude.
Genau.
Und das ist, dann habe ich das sehr genau beobachtet, weil ich das hochinteressant fand, dass man sich dann so, dass da ein Konflikt entstehen konnte.
Aber hallo.
Sind diese Konflikte weniger geworden?
Ich glaube, die Diskussion gibt es nach wie vor. Mirna Funk hat ja auch einfach ein Giur gemacht.
Ja.
Also so ein Proforma-Giur irgendwie, da, sozusagen, dass sie sich vor so einem Rabbinergericht hat bestätigen lassen,
dass sie
dazu gehört, fertig. So, also das ist, und diese Diskussionen gibt es ja immer wieder. Es gibt,
weil die betreffen dich ja auch eigentlich dann.
Na, ich ziehe mich da raus, weil ich sozusagen, ich habe immer, also vor dem 7. Oktober habe ich immer gesagt, dass, also so das Jüdische an mir sind meine jüdischen Ängste, ne? Und mein Transgenerationstrauma und die Panikattacken, die ich kriege, wenn ich irgendwelche jüdischen Symbole, das war ja so pervers, dass ich sozusagen mit diesem alles, was mit Judentum zu tun hat, weil ich irgendwie dieses, ich glaube bei mir, so habe ich mir das immer erklärt, dass es wurde ja meiner Familie aufgestempelt und sie damit zum Abschuss freigegeben, im Grunde. Also eine nicht religiöse Familie wurde trotzdem ausgelöscht, weil sie als jüdisch markiert wurden. Und deshalb habe ich gesagt, boah, und bleib mir damit weg. Und glaube ich auch aus so einer DDR-Sozialisation, ne, also Religion ist nichts Zivilisiertes und braucht man nicht oder so. Genau, und deshalb, also ich kann keine Aussagen über die jüdische Gemeinde zu Berlin. Das ist einfach ein viel zu großer und auch.
Ich fand es nur interessant, dass es eben diesen Konflikt, weil ich mich das dann als Ungläubiger mich immer gefragt habe, ist so, ich verstehe den Streit gar nicht. Diese Gemeinde ist so klein und so, dass man doch. So, wer sich bekennt dazu.
Ja, aber das gehört ja zur jüdischen Tradition dazu. Also es gibt ja den berühmten Witz: Was macht ein Jude, wenn er auf eine einsame Insel kommt? Er baut zwei Synagogen. Warum zwei, damit er in die eine niemals einen Fuß setzen muss. So, es gehört schon auch dazu, dass man irgendwie sozusagen immer alles kompliziert macht. Und genau dafür werden die Juden ja auch permanent angegriffen.
Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass die Anerkennung des Schmerzes von Jüdinnen und Juden in Deutschland nach dem 7. Oktober so schwer fällt? Dass man sagt, auch dass es so still ist, große öffentliche Mitleidsbekundungen auch zu sagen, also jetzt besonders in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, das Bekennen dafür zu diesem Schmerz. Warum ist das so schwer geworden? Warum trauen sich Menschen nicht mehr so richtig zu sagen, die Jüdinnen und Juden in Israel, die tun mir leid, was sie da am 7. Oktober erlebt haben?
Haben Sie das je Mitleid geäußert mit Jüdinnen und Juden?
Darauf wollte ich hinaus.
Also der Punkt ist ja, dass es gibt ja, ich habe mich erstmal nach dem 7. Oktober sozusagen erstmal Nachhilfe in Antisemitismusgeschichte nehmen müssen und mir das auch angeguckt, dass es eigentlich schon immer so war. Also dass sozusagen, so wie gesagt, in dieser europäischen Nationalstaatsbewegung, man brauchte die Juden auch, um sich irgendwie abzugrenzen, um jemanden zu haben, der irgendwie blöd ist, weil das hilft immer, es hilft einer Gemeinschaft immer näher zusammenzurücken. Mhm. Und ich weiß nicht, also Mitleid hat man, glaube ich, am Ende immer nur mit sich selber.
Und Mitgefühl ist das bessere Wort.
Mitgefühl, ja, also sozusagen diese ganzen Emotionen. Also ich finde es schwierig, ich finde überhaupt dieses Sprechen über Gefühle extrem schwierig. Also auch es gibt so diese Empathieforderungen und so, wo ich so denke, was hilft mir denn Empathie? Ich möchte Vernunft, ja. Ich möchte, dass ihr einfach irgendwie aufhört, den Blödsinn nachzuquatschen, den, also sozusagen die Hamas-Propaganda oder, also das, man, es ist ja auch nachweisbar, wo das herkommt. Die haben große Netzwerke, die gezielt irgendwie sowas in die sozialen Medien reinfüttern und da springen halt Leute drauf an, die irgendwie einen Sinn im Leben suchen.
Ich will dir an der Stelle aber widersprechen, weil ich glaube, dass da Vernunft nicht weiterhilft. Du musst empathisch sein, um diese Äußerungen nicht mehr zu treffen, um Menschen nicht mehr so verletzen zu wollen. Umso vernünftiger du wirst, umso einfacher und so empfänglicher bist du meiner Meinung nach für Zwecke missbraucht zu werden. Weil Vernunft, so, es kommt mir zu Pass. Deswegen bin ich jetzt mal Antisemit oder antimuslimisch oder ich finde Schwule blöd. So, das ist so, dass diese Entscheidung triffst du aber aus reiner Vernunft.
Aber es ist doch total unvernünftig, Schwule blöd zu finden. Also weißt du, ich meine ja mit Vernunft irgendwie einfach, wenn wir von so einer grundsätzlichen menschlichen Verantwortung, von so einem grundsätzlichen Humanismus ausgehen. Wieso sollte ich denn so eine kleine Gruppe wie die Juden, das sind so wenige Leute, was sollen die denn? Und dann denkst du so, was die Leute sich so erzählen, ne? Weil irgendwie diese zionistische Weltverschwörung und so, wo ich dann fängst du an zu lachen, so Entschuldigung. Mhm. Ja, aber dann eben zu lernen, und das haben wir bei Corona gelernt, die Leute glauben alles, wenn es ihnen passt, aber das ist eben nicht vernünftig.
Ja.
Weißt du?
Und vielleicht braucht man beides, Vernunft und Empathie. Vielleicht gibt es ein Wort, Vernunft und Empathie, was irgendwie beides beschreibt, also in einem.
Gesunder Menschenverstand.
Genau. Das brauchen wir. Und der ist abhanden gekommen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leute haben einfach ganz viel Angst. Ich glaube, dass die Leute einfach wahnsinnig viel Angst haben. Und deshalb so dringend nach Sicherheiten suchen. Und so ein ordentliches Feindbild ist eine super Sicherheit. Mhm. Das wird immer gern genommen. Ja, wenn man jemanden hat. Und das Schöne ist ja, dass nach dem 7. Oktober hat sich rauskristallisiert, man darf jetzt Juden wieder scheiße finden. Das ist doch super. Und das entlastet so schön, weil irgendwie haben wir es ja immer geahnt. Also Adorno hat den Antisemitismus das Gerücht über die Juden genannt. Und das trifft es einfach, weil ich habe gehört das, ne? Naja, der ist ja auch Jude, aha, okay. Und das steckt ja in uns allen drin und darum geht's mir und deshalb finde ich das mit der Empathie so schwierig, weil Gefühle docken zuallererst beim Unbewussten an. Mhm. Und das Unbewusste ist eben nichts, was du bewusst steuern kannst, sondern das Unbewusste ist das, was dich entscheiden lässt. Nee, ich glaube, das kommt mir richtig vor. Wenn du dann die Wege zurückverfolgen musst, dann musst du irgendwie lange Psychoanalyse machen, um rauszufinden, warum ist mir das denn jetzt näher als das? Und dann musst du nicht nur Psychoanalyse, also deine persönliche Vergangenheit befragen und die deiner eigenen Familie, sondern auch irgendwie die Sozialisation, aus der du kommst und so. Und dann erklärst du dir selber irgendwann, warum du diesen Weg gegangen bist. Und das sage ich immer sozusagen, der freie Wille ist für mich ungefähr so groß. Ne?
Du zeigst jetzt hier für die so, das Podcast
genau, ganz also klein. So ganz klein, genau, ja. so mini. Und eigentlich ist sehr viel irgendwie so. Und diesen kleinen Spielraum an freiem Willen, den wir haben, den sollte man meines Erachtens aber dafür einsetzen, irgendwie anständig zu sein. Weißt du? Und eben nicht irgendwie die einfache Lösung zu finden und eben die Schuld einer kleinen Gruppe von Leuten zuzuschieben, die sich nicht wehren können.
Also würdest du sagen, Antisemitismus ist auch einfach unanständig? Dieses oder Menschen hassen, dumm. Gruppen?
Ja, es ist dumm. Es ist simpel und dumm und es hat halt eine sehr lange Geschichte, das muss man halt auch verstehen. Also dass sozusagen die Schnelligkeit mit oder diese Reflexhaftigkeit, mit dem das alles wieder hochkam nach dem 7. Oktober, die zeigt ja, dass da offensichtlich nur eine sehr dünne Firnis oben drüber lag, ne? Die so an Zivilisiertheit und Anständigkeit und macht man nicht.
So kam es mir auch vor, dass da wirklich nur so eine Milchpelle drüber ist.
Genau. Ja. Milchpelle ist schön, genau. Und dann kann man sich aber einfach historisch, ich finde immer, also wenn man sich fragt, wo kommt diese Normalität her, in der wir leben, dann hilft es immer, sich irgendwie historisch damit zu beschäftigen. Und dann sieht man eben in der Geschichte, also dass einfach die Geschichte der westlichen Zivilisation eine Geschichte des Antisemitismus ist. Mhm. Das ist halt einfach mit den Römern hat es irgendwie angefangen, dann gab es so einen Antijudaismus, dann kam das Christentum, dann die haben sich abgegrenzt und dann wurde das immer schärfer und dann kamen irgendwann die Nazis und haben die Endlösung sich ausgedacht. Ne?
Das ist ja irgendwie Schulwissen, mhm, was wir gerade besprechen. Und ich finde es interessant, dass wir dieses Gespräch wirklich immer noch führen, aber auch, weil du ja wahrscheinlich auch sehr oft diesen Satz gehört hast. Ich bin ja nicht antisemitisch.
Aber
ich meine das nicht antisemitisch. Wie reagiert man denn darauf? Was ist der Satz? Ich mag ja nur nicht Israel. Ich habe ja nichts gegen Juden. Das ist ja so ein sehr häufig verwendeter, auch der jetzt mittlerweile sehr öffentlich verwendeter Satz, der bei mir als Mensch, nicht als Journalist, da höre ich dann einfach zu, ganz neutral, aber macht mich misstrauisch, wenn jemand das sagt. Das ist so, was macht das mit dir? Was ist die Erwiderung darauf?
Ja, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob Leute das noch zu mir sagen, weil ich irgendwie als sozusagen von vornherein mittlerweile sage, ich komme übrigens aus einer jüdischen Familie, da reißen sich die Leute mehr zusammen, weil ich mir den Mist halt nicht anhören muss, weil ich mich erstmal da rausarbeiten musste aus diesem totalen Schock. Wie kannst du denn sowas sagen? Wieso ist das in deinem Kopf drin? Ne? Weil ich halt irgendwie denn erstmal zu verstehen, ah krass, ich bin offensichtlich anders aufgewachsen als andere, für die solche Sprüche normal waren. Mhm. Ne? Dass man irgendwie Judenwitze macht. Sowas, das ging nicht. Also so, niemals, ja. Das ist irgendwie sozusagen, ich bin mit dem Wissen von sehr vielen Toten aufgewachsen. So, das macht man nicht. Und auch mit dem Wissen, dass eben sozusagen nur die Vernunft hält uns davon ab, dahin zurückzukommen und die Entscheidung und der Kampf dagegen und so. Und wir sind jetzt so weit, dass wir keine Angst haben müssen, weil dass Juden hier in Deutschland keine Angst mehr haben müssen und gerne hierher kommen und dass es eine Selbstverständlichkeit gibt und ein jüdisches Leben, was immer so gerne betont wird. Deswegen, tatsächlich irgendwie vor 3 Jahren habe ich einfach eine Panikattacke gekriegt, mehr oder weniger. Und mittlerweile sage ich, naja, so, du hast nichts gegen Juden, aber also hast das schon alles erklärt, ne?
Ja.
Warum musst du das betonen? Was gibt dir das? Also ich, ja.
Wenn du bei Radio 1 einen Kommentar machst oder wenn du darüber sprichst öffentlich, dass du, so wie wir hier gerade miteinander sprechen, wirst du angefeindet dafür? Kriegst du Nachrichten, kriegst du Botschaften, kriegst du soziale...
Ja, bestimmt, aber ich dosiere das sehr, sehr gering. Also ich habe dann nach dem 7. Oktober meine Insta-Benachrichtigung ausgeschaltet zum Beispiel, aus guten Gründen eben, um den Mist nicht mehr direkt abzukriegen. Und ich gucke im Grunde, also so 1-2 Tage nach dem Posting gucke ich mal drauf, da kommt auch eher das Positive. Und dann ist irgendwann die Schwelle überschritten, wenn dann die blöden Sachen kommen und dann muss man sich davon distanzieren. Und ich habe eine gute Therapeutin, ne? Also wir haben ordentlich geackert nach dem 7. Oktober. Und
darf ich da fragen, nur aus reiner, was bespricht man da? Ich kann mir das gar nicht, also was sagst du da, sagt man der Therapeutin dann? Du, jetzt ist der 7. Oktober passiert und ich habe Angst? Oder?
Ja, ich hab Angst. Ich habe einfach sehr viel geweint. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht, so in was für einer Welt lebe ich denn hier? Und ich habe das Gefühl, dass alle mich hassen und ich habe auch der Therapeutin misstraut. Ich habe das aber so außen vor gelassen, weil ich dachte, so nee, das schaffe ich nicht. Also ich kann sie nicht auch noch hinterfragen. Also ich habe im Grunde jedem misstraut erstmal.
Ja.
Bin erstmal sozusagen bei jedem davon ausgegangen, dass er auch so denkt, dass die Hamas recht hatte bei dem, was sie getan hatten. Und ich musste so ganz langsam wieder erstmal Schritt für Schritt so, mit wem kann ich denn gerade überhaupt noch reden? Von wem muss ich nicht befürchten, irgendwelche dummen Sprüche zu hören? Und so, und wir reden hier eben von der Zeit, bevor der Krieg in Gaza losging. Also wir reden von den 3 Tagen nach diesem Angriff. Dieser unmittelbare Schock irgendwie nach diesem Massaker, nach diesem Überfall, davon reden wir. Und da, also weil das kam ja nicht erstmal, oh, das war jetzt krass, sondern so eine Häme sofort. Naja, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Was kann man denn darauf antworten?
Also wie gesagt, ich führe so eine Diskussion einfach nicht. Ich habe mich...
Gehst raus, sagst du so...
man macht das nicht mit mir, glaube ich. Okay. Weiß nicht genau. Also ganz am Anfang irgendwie hatte ich mal so eine Diskussion mit einer jungen Frau, die dann zu mir gesagt hat, naja, aber irgendwann ist doch auch mal gut mit Israel. Irgendwann ist doch mal der Bonus aufgebraucht. Und dann habe ich so, wovon redest du denn? Wir reden hier von einem Staat und nicht von einem Menschen. Ne? Und dann habe ich erstmal einfach ganz viel gelesen. Ich bin halt jemand, irgendwie, ich versucht dann zu verstehen, so, wovon reden die Leute eigentlich, und habe dann irgendwie dieses, also diese Personifizierung des Staates Israel als der Jude, ne? Ja. Und das Böse und der verurteilt werden muss. Und das ist im Grunde auch was da benutzt wird, um einfach so einen, ne, Sündenbock zu haben, ist doch praktisch, irgendwie, dass der das im Grunde auch verdient. Und was das Perverse daran ist, eben, also nochmal kurz zurück, dass diese Narrative, die existieren halt seit 2000 Jahren. Und das ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Also diese antisemitischen Narrative, du hast heute noch an alten Kirchen irgendwie Judenkarikaturen und so mit irgendwie Schweinekopf und so. Also so diese Geschichten existieren ja bis heute. Und was ich zum Beispiel auch bei der Arbeit an dem Buch hier, an diesem Berlinerisch-Wörterbuch gelernt habe, ist, so im Berlinerischen gibt es ja auch ganz viele jüdische Ausdrücke. Und auch da für dieses Buch habe ich wieder viel gelesen. Und dann habe ich zum Beispiel meiner Mutter gesagt, sag mal, wusstest du, dass Mischpoke antisemitisch gemeint ist? Und sagt sie, hä, wieso heißt du einfach Familie? Und sagt, ja, bei uns. Aber wenn du das auf Hochdeutsch sagst, dann hat das einen ganz komischen Beigeschmack. Und das sind so Sachen, wo ich dachte, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Also für mich als Berlinerin ist Jiddisch auch einfach sehr liebevoll, weil irgendwie im Berlinerischen, irgendwie, wir schimpfen angeblich viel, aber eigentlich beschimpfen wir uns vor allen Dingen selber. Und wenn ich sage, na mene mischpoke, dann ist das jetzt auch, also ist... Naja, man sieht dann so in einem Lexikon aus dem 19. Jahrhundert steht Mischpoke, eine Ansammlung unsympathischer Leute, wo du so denkst, naja, Familie halt, wa? So, aber ist ja meine, also ja. So, dann darf ich das. Und dieses, also diese Selbstverständlichkeiten, dass irgendwie jemand, der aber Hochdeutsch spricht, sagt, das darf man aber nicht sagen. Und dann sagen, nee. Also da wurde dann irgendwie, sind ja immer wieder so Gelegenheiten, wo du den Unterschied zwischen dir selber und dem Rest der Welt erstmal feststellst.
Wie kriegen wir das denn jetzt eigentlich überwunden, die ganze Sache? Wie kriegen wir das, nicht den Nahostkonflikt, sondern einfach so, dass wir sehen, dass wir diese Verrohung innerhalb von Berlin, also mich schmerzt es natürlich auch in dieser Stadt, das zu sehen, dass diese Stadt, dass nicht nur unsere Straßenlaternen anders leuchten, sondern dass die Mauer auch noch an einer anderen Stelle verläuft, nämlich an dem, wie die Religionen in dieser Stadt miteinander umgehen. Du hast vorhin gesagt, dass Vernunft der Weg ist, um diese Probleme zu überwinden. Wie kriegen wir die Leute vernünftig, dass wir wieder miteinander sprechen, dass wir aufhören, antisemitische Klischees zu reproduzieren, dass wir aufhören, antimuslimische Klischees zu reproduzieren, dass du keine Angst mehr auf der Straße haben musst, wenn du sagst, ich bin Jüdin, dass man als Linker nicht mehr sich entscheiden muss, zu welcher linken Seite man gehören möchte, sondern dass man sagt, okay, ich habe eine linke Identität, ich bin Sozialdemokrat, ich möchte mich aber nicht entscheiden, auf welche Seite, wir sind doch eigentlich alles Menschen. Also was können wir in einer Annahme deiner Meinung nach tun?
In einer Annahme, also auf Deutsch gesagt, und Geld hilft. Weil also diese ganzen Ressentiments oder diese ganze Rückbesinnung auf die alten Ressentiments, und das ist eben Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, also die Frauenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, was war halt alles gerade so wieder an Normalität zurückkriegen, was wir schon überwunden geglaubt hatten, hat ja einfach mit einem grundsätzlichen Unsicherheitsgefühl zu tun. Also die Leute fühlen sich bedroht. Ne? Du kriegst ständig erzählt, irgendwie die Ressourcen werden knapp. Es ist alles ganz furchtbar, irgendwie wir müssen den Gürtel enger schnallen, es gibt kein Benzin mehr, irgendwie wir sollen alle mehr arbeiten, Druck, 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 und die Gelder sollen gestrichen werden. Und in dem Moment, wo dir jemand was wegnehmen will, kriegst du Angst, und dann so ist halt, es ist leider einfach psychologisch oft so, dass du dich dann nicht gegen den wehrst, der es verursacht hat, der dir erklärt, das muss jetzt aber sein, sondern du wirst wütend auf jemanden, der schwächer ist als du. Also so, wenn dein Papa sagt, nee, heute kein Fernsehen, dann haust du nicht den Papa, sondern du haust deinen Hund oder deinen kleinen Bruder.
Hackreihe.
So, ja. Ne? Darum geht's. Und diese ganzen Ausfälle gegen eben so, wie sagt man, marginalisierte Gruppen sind einfach nur ein Ausdruck extremer sozialer Unsicherheit und dessen, dass die Demokratie in Gefahr ist am Ende. Ja. Und wenn wir irgendwie, wenn das alles wieder in eine Stabilität kommt und wenn es halt wirklich, ich glaube, es geht auch echt um Geld. Also wenn man einfach sich klar macht, dass es nicht sein kann, dass es ein paar Multimilliardäre auf der Welt gibt und irgendwie die manche Leute, die einen 8-Stunden-Job haben am Tag und davon nicht leben können. So, ja. Ich glaube, es ist halt sowas Simples. Und dann ebbt es nämlich auch alles wieder ab, die ganze Aufregung. Ich glaube mittlerweile, man kriegt den Leuten das auch nicht ausgeredet. Das ist halt da. Und bei der Erkenntnis hat mir wirklich die Synagoge geholfen, weil in der jüdischen Geschichte, also nicht nur ist die Geschichte der europäischen Zivilisation eine Geschichte des Antisemitismus, sondern die jüdische Geschichte oder das jüdische Selbstverständnis basiert ja auf diesem, also alle jüdischen Feiertage in einem Satz, sie wollten uns töten, wir haben überlebt, kommt Essen. Und das klingt irgendwie krass, aber du glaubst nicht, was das für ein Trost ist. Mhm. Dass man immer sozusagen bei jedem neuen Anschlag, bei jedem Scheiß, der passiert, immer sagen kann, ja, ist furchtbar, aber ist nicht neuet. Wir kennen das schon.
Einige Freundinnen, Freunde aus Berlin jüdischen Glaubens haben sich entschieden, die Stadt zu verlassen. Mhm. Sie sind nach Frankfurt gezogen, gehen woanders hin, gehen ins Ausland oder planen auch ins Ausland zu gehen. Mhm. Gab es für dich einen Moment als Berlinerin, also als wirklich die Berlinerin, zu sagen, eigentlich ist es, ich muss irgendwo anders hin?
Aber nicht deswegen. Also, es gibt immer mal nach jedem Urlaub, denke ich so, oh Gott, diese stinkende Loch, ja, diese unfreundlichen Leute hier. Und dann sagt mein Mann, naja, aber denn was ist denn denn, ne, Theater ist da nicht, Synagoge kannst du dann auch vergessen und deine Freunde und alles mit Fahrrad und ohne Auto und so. Also, und dann sage ich, ja, ist gut, okay, wir bleiben hier. Also ich habe davon abgesehen auch überhaupt kein Geld, um woanders zu leben. Also, ne, auch da, deswegen, nee. Und der Punkt ist auch, also ich bin ja sozusagen in der blöden Situation, ich bin ja eben keine anerkannte Jüdin und kann sowieso nirgendwo anders hin. Also so, und ich bin durch meine Behinderung zum Beispiel auch noch auf ganz andere Infrastrukturen angewiesen, als jetzt nur darauf, dass hier irgendwo eine Synagoge ist. Das könnte ich auch alles zu Hause machen, aber ich brauche einen Schuhmacher, ich brauche einen guten Arzt und so weiter und so fort. Und da ist denn, ja, ist halt ein Drecksloch, diese Berlin, aber mein Gott, also woanders ist es auch nicht besser.
Ich finde es krass, dass du da so radikal sagst, Drecksloch.
Ja, ist es doch. Aber das Schöne ist ja, und da können wir mal kurz hier dieses Berlinerische Buch,
ja, lass uns da über dieses Berlinerische Buch noch sprechen.
Das Berlinerische Buch noch mal kurz reden, was ich gerade, und es hat, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, was so viel Spaß gemacht hat. Und wenn man durch die Arbeit an dem Buch auch einfach versteht, oder also was ich durch die Arbeit verstanden habe, das war schon immer so. Hier hat noch nie irgendwas funktioniert. Mhm. Ja? Und hier hat schon immer, also hier haben schon immer irgendwie andere Leute gesagt, wo es lang geht. Also seit dem 15. Jahrhundert sind hier Leute mit mehr Geld und mehr Macht hergekommen und haben gesagt, wir machen das jetzt so. Und die Berliner haben gesagt, Moment mal. Und dann wurde das aber einfach so gemacht, wie die mit Geld gesagt haben.
Und dann hatten die kein Geld mehr und haben ihre Macht verloren? Oder?
Nö, die sind dann einfach woanders hingegangen, wo es schöner war. Oder haben ihr Geld beisammen gehalten und sich noch woanders ein Schloss gekauft oder Kinder gekriegt oder so. So diese Königsgeschichten. Aber das sozusagen diese jüdische Resilienz mit dem, naja, noch sind wir am Leben, ist im Grunde sehr ähnlich der berlinischen Resilienz. Ja, ist alles kacke, aber wo sollen wir sonst hin?
Ist denn, welche Schnittmengen gibt es denn zwischen jüdischer Geschichte und Berliner Geschichte? Gibt's, also es muss ja Schnittmengen geben, große.
Na, Schnittmengen, also sozusagen hier haben, na, ich glaube im 16. Jahrhundert wurden hier gezielt 50 Familien, die aus Wien vertrieben wurden, rangeholt. Die 50 reichsten Familien aus Wien, die von Leopold I. rausgeschmissen wurden, wurden vom großen Kurfürsten hergeholt und hier angesiedelt, weil sie Geld hatten. Die haben das bürgerliche jüdische Berlin begründet. Und dann gab es noch die ganzen armen Städteljuden aus dem Osten, die aus Polen wieder zurückgekommen sind, wo sie 300 Jahre vorher hingeflohen waren, weil da war hier ein Pogrom, dann war es da besser, dann gab es da wieder ein Pogrom, sind sie wieder zurückgekommen. Und dieses aschkenasische Jiddisch, was wir heute hauptsächlich kennen. Das kommt von diesen Juden aus dem Osten, die dann sozusagen weitergezogen sind und bis nach Amerika.
Ja.
Und so, aber die Schnittmenge, also sozusagen so, wir sind halt der letzte Dreck und so. Aber das Witzige ist, also wo es sich zum Beispiel zusammenfindet, ist es immer dieses, die Machtlosigkeit ist vielleicht die Schnittmenge.
Ja.
Und dieses Berlinerisch, was wir sprechen, du ja auch, hat ja so eine plattdeutsche Basis. Und diese plattdeutsche Basis kam von den märkischen Bauern, die hier ab 1807 in die Stadt rein durften, was sie vorher nicht durften. Und Arbeiter wurden, und zwar die ärmsten Schweine von allen. Und die haben den Dialekt mitgebracht im Grunde, weil die vom großen Kurfürsten hergeholt wurden, weil sie Geld hatten. Also die französischen Adligen, die vor der französischen Revolution geflohen sind, und die russischen Adligen, die vor der Oktoberrevolution geflohen sind, die haben natürlich nicht Berlinert, die haben vor allen Dingen Französisch gesprochen und in Charlottenburg gewohnt. Mhm. Und in Potsdam und überall da, wo die Luft besser ist und ist die Häuser größer. So, und ist immer noch so. Ja. Genau. Deswegen wird da auch weniger Berlinert als hier. Also auch da ist wieder so, ne, man meint zu wissen, woher das kommt, dort was mit DDR zu tun, geht viel weiter zurück.
Ja. Interessanterweise ist ja auch in Nordbrandenburg, finde ich, hier wird ja am schönsten Berlinert.
Ja.
Da hast du ja dieses, da ist verschmischt es sich mit, langsam mit dem, was in Mecklenburg gesprochen wird.
Genau.
Und da wird so richtig toll Berlinert.
Da wird ganz, das ist das Eberswalder Kanalsprech.
morgen ist Freitag. Mhm. Gehst du in die Synagoge?
Ich glaube, ich schaff's nicht, weil ich würde gerne, aber ich muss am Samstag schon wieder nach Rheinland-Pfalz, weil ich da ein Aufenthaltsstipendium habe, wo ich eigentlich die ganze Zeit sein müsste, was ich nicht bin. Aber deswegen.
Das ist, glaube ich, so funktionieren Stipendien, oder? Ist das nicht einer
der, da ist,
dass man eigentlich müsste da sein, müsste, aber man ist ja, dann woanders.
Wahrscheinlich, genau. Aber ja, ist schön da. Also so, das ist. Genau.
Gehst du, jetzt wirklich abschließende Frage, bist du, verstehst du dich schon so als jüdisch, dass du sagst, ich gehe auch in eine andere Synagoge?
Tatsächlich, also weil es mir einfach ein Geborgenheitsgefühl gibt, einfach wie dir Weihnachten feiern ein Geborgenheitsgefühl gibt oder Ostereier suchen oder kann so.
Man, Blick auf den Fernsehturm Prenzlauer,
ja, das ist mein so Geborgenheitsgefühl. Ist auch mein Geborgenheitsgefühl. Ja. Und natürlich Weihnachten und Ostern ist auch Geborgenheit für mich. Das ist ja das Schöne. Also Adriane Alteras, die tolle Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, schreibt in ihrem Buch, hat sie geschrieben, selbstverständlich feiern wir Nikolaus. Wir sind Juden, wir nehmen alle Feiertage mit. Also so, und dann denke ich so, ja, okay, dann darf man das auch. Also so, man, es ist halt einfach dieses jüdisch in der Diaspora bedeutet halt irgendwie, man nimmt halt natürlich die Kultur, in der man lebt, auch mit. Und was soll ich denn das jetzt negieren? Ich höre doch nicht auf, irgendwas zu feiern, was ich mein Leben lang gefeiert habe und das durch irgendwas anderes zu ersetzen, sondern ich möchte ja eigentlich mich nicht mehr ausgeschlossen führen und ich möchte irgendwie wieder zu einer Sicherheit und einer Selbstverständlichkeit zurückkehren und nicht jetzt irgendwas anderes negieren, was selbstverständlich schon immer war für mich.
Mir fällt noch eine Frage ein. Kann ich die noch?
Wir haben unbedingt.
Noch, sag mal, was sagst denn du deinen Kindern?
Mein Sohn sagt schon ganz selbstverständlich, na, wir sind halt Juden, Mama und ich sind Juden.
Weil ich kann mich erinnern, meine Eltern haben mich noch so mitgegeben, so der ganze, sag mal nicht, dass du so links bist, also früher in der Schule, sag mal nicht, dass du aus dem Osten kommst, wenn du irgendwie in den Westen fährst, so, das finden die vielleicht doof. Also die wollten mich beschützen, ja, indem klar. Ich bestimmte Dinge nicht sage.
Klar, na, ich hatte auch teilweise panische Angst. Also ich habe dann auch so, was erzählst denn du in der Schule? Ne? Und wir haben aber auch einfach Glück mit der Schule. Ich kenne Geschichten von Kindern, die in Wedding zur Schule gegangen sind. Da hatte einer einen eigenen Pausenraum, damit er nicht aufs Maul kriegt. Und ich hatte schon auch ein bisschen Schiss bei meinem Sohn, aber tatsächlich ist das so eine entspannte Schule, das finden die alle eher spannend irgendwie, ne? Und da ist bisher noch auch noch nichts passiert und hoffen wir einfach, dass es dabei bleibt. Was ich an mir selber schon durchaus beobachte, ist, dass ich auch so, wenn wir aus der Synagoge rauskommen, dass ich sage, komm, gib mal die Kippa her, jetzt wir packen sie mal weg.
Das ist doch scheiße.
Ja, so ist es aber. Also ja. Sozusagen, so klar gibt es immer diese so Leute, die ja, wir müssen irgendwie stolz und mit mehr Selbstbewusstsein und dann sage ich immer, ja, kannst du gerne machen. Ich bin eine behinderte Mutter und Fahrradfahrerin aus Ost-Berlin und ich bin jetzt so viel, also das muss ich nicht auch noch. So.
Hast du so einen Moment, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden? Gibt es das auch oder sagst du, ich werde da nicht müde, auch zu sagen, nee, wir stehen jetzt da, das ist mein identitätsstiftender Ort, an den ich gehe, den will ich schützen, auch mit dem ich mich öffentlich äußere. Sagst du so, ach, wisst du, ich hab ihn doch davon erzählt.
Ja, klar, wie bei allem anderen auch. Aber ich weiß nicht, ich für mich ist es ja auch immer noch eine Annäherung. Also ich wäre ja auch noch gar nicht, würde mich ja immer, ich darf mich ja auch noch gar nicht als Jüdin bezeichnen zum Beispiel, sondern für mich ist es ja auch eine permanente Auseinandersetzung mit der Frage, liegt das echt? Weil natürlich finde ich auch ja, nicht also wirklich, alles super.
Man kann die Frage auch zurückstellen, ne? Warum willst du das?
Ja, bescheuert.
So, aber also grundsätzlich bei Religionen ist ja bei mir wirklich diese Frage so, ey, diesen Stress sich aufzubürgen, weil du weißt ja nicht, was übermorgen scheiße gefunden wird in der Gesellschaft. Wer sind die nächste Gruppe, die irgendwie angegriffen wird für ihren Glauben?
Genau. Willst du denn da auch? Nee, aber der Punkt ist eben, ich suche mir das ja nicht aus. Und das war für mich auch der Punkt, weil ich schon auch so gesagt habe, ja, ich habe doch gar kein Recht, da jetzt irgendwie einzubrechen im Grunde, weil mein Urgroßvater hat sich sich davon losgesagt, ne? Und hat eine Christin geheiratet und ist von seiner eigenen Familie dafür angegriffen worden, dass er seine Kinder hat taufen lassen, um sie vor den Nazis zu schützen. Mhm. Weil die gesagt haben, Entschuldigung, das ist nicht das erste Pogrom, was wir erleben, deswegen musst du dich doch jetzt hier nicht abwenden. Und habe ich denn dann wirklich das Recht, jetzt zu sagen, ich bin jüdisch und ich möchte das jetzt sein? Nee. Aber dann bin ich halt, dann habe ich mich irgendwann getraut und bin zum Rabbi gegangen und habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Und dann hat er nur gesagt, na, du bist doch schon einer von uns. Und dann so, also so, dann laufen ja natürlich die Tränen übers Gesicht, aber so dieses, und das sagt mein Mann auch immer zu mir, das so für die musst du das nicht beweisen. Mhm. Ne? Also so und du solltest, also sozusagen für dein Selbstverständnis irgendwie, wenn du das brauchst, dann mach das. Ja. Aber so, und der Punkt ist, glaube ich, ich will ja auch niemanden beleidigen damit, dass ich jetzt irgendwie mich erdreiste, mich damit reinzusetzen. So, und dann sagen die Leute aus der Gemeinde, die freuen sich, dass ich da bin, und die sagen, wieso, du warst doch schon immer eine von uns, das ist doch jetzt so neu, für mich ist es aber neu. Mhm. So. Und es hat, glaube ich, so eben nicht so wahnsinnig viel mit Religiosität zu tun, sondern mit einer Selbstvergewisserung und mit einem Ruhepunkt und mit einer Gemeinschaft gegen die Einsamkeit. So, wir leben in einer Zeit großer Einsamkeit. Es gibt ein Ministerium für Einsamkeit mittlerweile. Und die einzige Lösung, was hilft dagegen, ist, man muss sich mit Leuten treffen. Mhm. Man muss irgendwo hingehen und am simpelsten eben auf eine Art treffen, in der man nicht immer wieder neu verhandeln muss, also in der man sich irgendwie verabredet und dann verabreden wir, was wir hier im Podcast besprechen, sondern wir gehen da einfach hin, weil es Freitag und wir machen das halt so. Und manchmal habe ich gute Laune und manchmal nicht, aber wir gehen da hin. Also es ist so eine, weißt du, das gibt Menschen Sicherheit und Selbstvertrauen und auch es geht ja auch um so ein Gefühl von, ich bin nicht alleine. Also wenn du einfach in so einen Raum kommst und da ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlichen Geschichten, und dann denkst, aber wir sind uns alle einig, dass wir nicht gehasst werden wollen, ne? Und dass es nicht okay ist, irgendwie den Staat Israel zu verurteilen für alles, was schiefläuft in der Welt. Mhm. So, und so, es ist dann manchmal auch einfach eine Frage, irgendwie das ich will nicht sagen des kleinsten gemeinsamen Nenners, aber so eine Gemeinsamkeit von, können wir uns darauf einigen, dass Judenhass nicht die Lösung ist? So.
Ja. Ja. Schmerzt dich das, dass jüdisch sein auch immer bedeutet, politisch zu sein?
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Gibt es nicht überall irgendwie? Ist man nicht immer automatisch politisch? Ich weiß nicht. Also du meinst jetzt politisch wegen Israel?
Wenn du sagst, ich habe das Gefühl, das ist ein Gefühl, wenn du sagst so, ich bin jüdisch oder ich will Jüdin werden oder jüdisch sein, dann ist das, da klingt immer Politik mit. Da klingt immer große Themen mit. Wenn du sagst irgendwie, ich bin so ein U-Boot-Christ und gehe im Weihnachten in die Kirche, ja, dann
interessiert es
die keine Sau.
Weil es die Mehrheit ist, ne? Weil es die Welt ist, in der wir leben. Also du musst bedenken, dass nahezu alle Feiertage, die wir haben, alle gesetzlichen Feiertage, sind christliche Feiertage. Und unsere ganze Welt ist christlich ausgerichtet. Das ist das Normale, dafür muss man sich nicht rechtfertigen. Alle sind Christen. Mhm. So. Aber wenn du dann sagst, na, es gibt aber noch was anderes, dann musst du dich immer rechtfertigen. Also so, und du bist immer, also durch meine Behinderung bin ich schon gewohnt zu sagen, ah, sorry, das geht für mich nicht. Da komme ich nicht rein. Oder irgendwie, ich brauche bitte einen anderen Stuhl. Oder ich brauche irgendwie da einen Tritt auf die Bühne, sonst komme ich da nicht hoch. Mhm. Und ich bin halt mein ganzes Leben lang mit diesem Gefühl durch die Gegend gelaufen, na, bei mir ist es komplizierter. Und mein Großvater hat zu meiner antifaschistischen Großmutter gesagt, als sie sich kennengelernt haben, war wie so ein Geständnis, ich habe einen Webfehler. Und dann hat sie, wieso, was ist denn? Na, mein Vater ist Jude. Ne? Das hat er sich
krasses
für entschuldigt.
Wort, Webfehler.
Ja, ich habe einen Webfehler. Und der Witz ist, dass ich das dann hatte, als ich ein Teenager war und irgendwie Männer kennengelernt, dass ich dann irgendwie so, ich habe einen Gehfehler. Also mit demselben Schuldbewusstsein und ja, mit demselben sozusagen, es stimmt was nicht mit mir. Ne? Und dass darin, also das jüdische Erbe darin bestand, dass man immer sagen musste, nee, sorry, ich habe halt einfach diese, für mich haut das nicht hin. Also so, wenn dann alle, na, ist doch normal, dass man irgendwie so ein paar Nazi-Lieder singt, wenn man unter sich ist oder so. Und ich so, nee. Ja, also es gibt, da sind wir wieder beim Unbewussten. Also sozusagen so, na, so ein paar Judenwitze soll man nicht, aber ist ja lustig. So.
Wenn du das mitbekommst und die Leute nicht wissen, dass du da so eine Nähe zu der Religion hast, durch deine Familiengeschichte, sagst du halt die Schnauze oder bist du still?
Ich sag meistens was, dass sich alle sehr schämen, glaube ich.
Das würde ich gerne mal sehen. Das, glaube ich, kannst du bestimmt sehr gut.
Ich kann das, glaube ich, sehr gut,
das, ja. Kannst du, glaube ich, sehr gut.
Ich kann halt auch auf eine Art, also ich bin auch generell sehr jemand, der Tacheles redet und sozusagen dieses ganze Befindlichkeitsgequatsche. Ich denke immer so, hä? Ja, und da ich glaube auch einfach deswegen, weil ich mich so viel schäme in meinem Alter. Also es gibt so viel, wo ich denke, oh Mann, Lea, das hast du jetzt wieder angestellt, ja? Und, oh, bin ich blöd. Also so das ist ja so, und ich muss ja die ganze Zeit gegen meine eigene Dummheit und Unfähigkeit und so und irgendwie ankämpfen und viel lesen und versuchen, keinen Quatsch zu erzählen und irgendwie meine Arbeit ordentlich machen und ordentliche Texte zu schreiben und so, dass ich wirklich ein bisschen fassungslos dastehe, wenn Leute irgendwie Blödsinn erzählen und meinen, das geht irgendwie durch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.